Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats Cold Brews, die erste offizielle Winterfolge. Ist arschkalt, ich habe mir einen Tee gemacht und gegenüber sitzt der immer noch schlecht frisierte und diesmal auch erkältete Tobias Woggorn. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, in der Daunenjacke.
Ja, genau. In der Daunenjacke, aber ich finde zur ersten Winterfolge passt das, dass du direkt erkältet erscheinst. Also ich habe gedacht, für den Winter mache ich mir einen Tee. Du hast dir direkt eine Erkältung reingehämmert. Das finde ich, also...
Du, man muss auch mal die Extrameile gehen.
Ist richtig.
Weißt du? Ja. Ja, tatsächlich. Anderthalb Jahre ist es her, dass ich das letzte Mal krank war. Und ich habe gedacht, jetzt, wo ich mir die ganzen Supplements reinpfeife, jetzt hat es tatsächlich erstaunlich lange gehalten. Aber dem kalten schwedischen Wind war mein Immunsystem scheinbar doch nicht gewachsen.
Ja, genau, du warst in Schweden. Wer fährt denn jetzt nach Schweden zu der Jahreszeit, hör mal?
Alle Leute, die da eingeladen worden sind, ist erstaunlich viele, um ehrlich zu sein, aber da sprechen wir später zu.
Ich nicht.
Aber das Tolle ist ja, dass ich überhaupt nach Schweden fahren konnte. Wobei das im Sommer konnte ich ja auch nach Schweden fahren, nur nicht wieder zurück. Und dann hat sich das ja mit meinem Camper, der einen Motorschaden irgendwo in der Mitte von Schweden hatte, relativ lange hingezogen. Und zwar bis eine Woche vor dem nächsten Schwedentrip. Und wir haben den dann, da wurde relativ viel am Motor gemacht und eine Kardanwelle? Kardanwelle, ne? Weiß ich nicht. Ja, so eine Welle. Wurde da ausgetauscht.
Fluxkompensator.
Richtig. Der, genau. Der wurde mit dem Siemens Lufthaken da dran gespackst. Richtig. Und dann, konnte ich den wieder abholen, war ganz glücklich, hab den hier auf meinen Hof gestellt, bin am nächsten Tag losgefahren und er hat genau 200 Meter gehalten.
Das ist ja nicht schlecht.
Das ist nicht schlecht, ne?
Das ist ein Ford.
Dann ist er wieder ausgegangen in den Notlauf und es ging gar nichts mehr. Also habe ich den am nächsten Tag sofort wieder abschleppen lassen in die Werkstatt. Die haben gesagt, unser Fehler. Ja, da ist halt so ein Relais drin oder so ein, keine Ahnung was, irgendwas mit, das misst den Öldruck. Das haben wir jetzt ausgetauscht. Also habe ich den abgeholt, habe den auf meinen Hof gestellt, war ganz glücklich. Bin am nächsten Tag losgefahren und er hat 201 Meter gehalten.
Das ist schon besser. Dann,
ja, ich bin einen Meter weitergekommen. Noch nicht den Berg hoch, aber zumindest einen Meter weiter. Dann ist der Notlauf reingegangen und es ging gar nichts mehr. Alle Lampen haben geleuchtet und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, oder? Und dann sind wir so ein bisschen drauf gekommen. Also diese Schweden-Abreise, die rückte immer näher. Und dann haben wir so überlegt, ja, wenn ich den jetzt nochmal in die Werkstatt bringe, also erstens wird es irgendwann schwierig, das zu argumentieren vom ADAC, dass man den dreimal die Woche dahin schleppen muss. Und zweitens, ja, die scheint es ja nicht irgendwie hinzukriegen. Naja, haben wir so ein bisschen überlegt, okay, ja, wenn ich den abhole von der Werkstatt, dann funktioniert's. Wenn ich hier losfahre, funktioniert's nicht. Ich wohne an so einem Berg. Wie wär's denn, ich fahre einfach mal in die andere Richtung und fahre das Auto einfach erstmal warm, weil er scheint ja zu funktionieren, wenn er warm ist. Und tatsächlich, das war's dann am Ende. Ich kann also jetzt nicht mehr, wenn ich bei mir aus der Haustür rausfahre, rechts den Berg hochfahren, sondern muss links den Berg runterfahren, eine große Schleife, bis das Auto warm ist, um dann das Auto normal bedienen zu können. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht die finale Lösung, aber es ging auf alle Fälle mal und so konnten wir dann nach Schweden abreisen. Aber ich habe mir auch gedacht so, Alter, also vor 7 Wochen oder vor 8 Wochen ist das Ding aus Schweden hier hingeschleppt worden. Wenn das Ding jetzt wieder in Schweden kaputt geht, meinst du, mich schleppt nochmal jemand zurück? Weil die fühlen sich doch auch verarscht, oder?
Ja, aber ist egal, ist Versicherung, ne? Das machen die schon. Kann sein, dass sie dir dann kündigen, aber die machen das nochmal. Aber auch gut, dass du nicht im Tal wohnst, ne? Weil sonst kämst du ja gar nicht mehr weg zu Hause. Oder kannst du auch im Stand warm laufen lassen, so ist ja nicht.
Das geht, habe ich da auch probiert, das geht erstaunlich schlecht. Ach so. Das dauert ewig und dann, also der, aus irgendeinem Grund, ich habe da nie so wirklich drauf geachtet, um ehrlich zu sein, wie schnell das geht, aber du kannst ihn hier, ich habe den da mal so 15 Minuten warm laufen lassen, da passiert so gar nichts. Und wenn du dann aber bergunter fährst, so für 1 Minute oder 2 Minuten, dann ist er warm. Also ist echt interessant.
Ja, das ist krass, ja.
Nee, und dann funktioniert's, also von daher war ich dann ganz happy und er hat uns nach Schweden, nach Malmö und wieder zurückgebracht.
Cool.
Und das war auf alle Fälle sehr, sehr gut. Jetzt muss er aber im Dezember dann nochmal in die Werkstatt, um das halt zu klären, dass der nicht immer wieder ausgeht.
Ja, habt ihr da einen Lösungsansatz, was es sein kann?
Ja, es muss ja irgendwas mit der Dicke vom Öl zu tun haben oder so, ja, schätze ich mal. Also irgendwie so, aber ich kenne mich da auch zu wenig für aus.
Gibst du mal dein Crispy Chili Öl rein, das schmiert auf jeden Fall ordentlich.
Ja, das werde ich tun. Ja, ich denke auch, da geht's ab. Ja,
keine Details. Keine cool. Details. Und Schweden war fette Veranstaltung. Ich habe es auf Instagram so ein bisschen verfolgt, deine kleinen Clips, die du da rausgehauen hast. Mhm. Du hast jetzt Laufstegerfahrung, habe ich sogar gesehen.
Richtig. Also wir waren ja vor 2 Jahren, waren wir schon mal bei in Malmö bei Tex. Also Tex ist quasi so deren Hausmesse. Die hat vor 2 Jahren das erste Mal stattgefunden. Und damals hatten die schon Ambassadors eingeladen, und man hat quasi so eine choreografierte Modenshow eigentlich gemacht. Und das war ziemlich cool. Vor allen Dingen, es war wirklich ein Musterbeispiel, wie man Ambassadors emotional einbindet, um eine Marke zu repräsentieren. Also wirklich auf einem ganz, ja, ich sag mal so, das ist wirklich der Hammer, weil alle halt super emotionalisiert sind, nicht nur die Ambassadors, sondern halt auch die Leute, die da zuschauen. Und es war tatsächlich so, da 2 Jahre später habe ich, wenn ich diese Musik gehört habe, zu der wir da damals diese Show gemacht haben, dann habe ich immer noch Gänsehaut bekommen. 2 Jahre später. Also es war wirklich der Hammer. Und wir haben so ganz viele Leute um mich herum aus dem Thule-Kosmos oder so, die ich da so getroffen habe, das Gleiche erzählt. Also das heißt, das hat wirklich einen unglaublichen Impact. Und dieses Jahr haben sie das dann wieder gemacht und haben das alles nochmal ein bisschen größer gemacht. Und zwar waren diesmal 1100 Leute dort.
Also alles Thule-Bubble oder Gäste auch.
Gäste, genau. 1100 Gäste. Krass. Also zum Beispiel hier ist das Downtown Mac, der Vater von Robin zum Beispiel war da.
The Money.
Und ja, genau. Und aber auch sonst ganz viele andere. Also es waren halt wirklich von, dadurch, dass Thule ja über so viele unterschiedliche Branchen unterwegs ist, also waren wirklich von Kinderjournalisten oder Kunden, die vor allen Dingen dieses Juvenile, diese Kinderlinie da verkaufen, bis hin zu Mode, dann halt natürlich Radbubble, aber auch andere Sportbubbles. Also es war wirklich krass, und diese Show war halt einfach nochmal viel, viel größer. Und es waren 50 Ambassadors ungefähr da, die da halt eingeflogen haben oder uns hingefahren haben. Und das war richtig cool. Also es war wirklich der Hammer. Wir hatten wieder einen alten Lokschuppen, wo wir das Ganze, wo halt einfach eine riesige Bühne aufgebaut worden ist. Ich glaube, man kann es bei mir auf Instagram ganz gut sehen. Das ist wirklich so groß gewesen. Mit einem riesen LED-Screen, wo jeder Walk quasi hinten mit einem Video begleitet wurde. Und das ist richtig, richtig cool.
Und also ich habe es ja auch gesehen, Spaß. Und es war ja so groß, da sind sie ja mit Autos durchgefahren. Das fand ich
ja genau.
Cool. Also alter Volvo und auch moderne Fahrzeuge. Das war echt genau. Schön gemacht.
Ja, voll. Und halt wirklich alles, also nicht so, du gehst ja jetzt mal da rein, sondern wirklich komplett alles durchchoreografiert. Ne? Ja. Wir haben einen Choreografen dort gehabt, wieder den Tyron, der hat das letzte Mal schon gemacht. Und der ist einfach ein krasser Typ. Der hat halt echt, der hat irgendwie am Broadway gearbeitet, der hat die richtig fetten Modenshows gemacht und so. Und ist jetzt auch schon über 60 und ist jetzt macht das nicht mehr, ich sag mal, hauptberuflich, sondern der hat sich jetzt noch einen anderen Job jetzt, weil er sagt, das ist so anstrengend, mit über 60 kannst du es nicht mehr machen. und er sucht sich jetzt, pickt sich halt jetzt wirklich so die geilsten Shows raus. Und er hat gesagt, die Show, die Thule jetzt da produziert hat, war in 2025 die größte und aufwendigste Show Europas. Also kein Dior, kein Louis Vuitton hat was Größeres, was Aufwendigeres gemacht wie Thule. Es war die größte Show Europas.
Das ist krass, ja.
Einfach auch in der Komplexität, weil du hast gesagt, ne, du hast Autos, du hast alte Autos, du hast 50 Ambassadors, du hast Hunde, du hast Kinder, du hast von allem was. Und ich meine, dass da halt wirklich alles so auf die Sekunde getimed ineinander greift, das ist halt der Wahnsinn. Also wir haben die Show, glaube ich, 6-mal geübt vor dem Dings. Also 6-mal komplette Durchgänge und vorher halt unsere eigenen Stücke und so. Es war richtig, richtig geil. Und ich finde das auch immer überraschend, weil du hast ja, also du hast 1100 Leute auf der Bühne, du hast, also an den Rängen, dann hast du 50 Leute, die 50 Ambassadors, die die Show halt machen. Aber du brauchst von Thule ja auch nochmal fast 50 Leute, um diese Ambassadors irgendwie wieder einzufangen.
Zu bändigen, ja.
Ja, also das ist ja, ohne Scheiß, das ist wie ein Sack Flöhe. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ja. ist, ja, wobei, du kannst es dir wahrscheinlich schon vorstellen. Also es ist wirklich, es ist so krass, dann hält da jemand eine Ansprache und so ganz emotional und dann steht einfach auf und geht einer andere auf und geht auf Toilette. So, also die ganze Zeit. Und dann, ja, dann gehen ständig Leute verloren und sind wo ganz anders. Und also, es ist so krass. Und diese Ruhe zu haben, diese Leute da zu bändigen, das ist wirklich der Hammer.
Und das Einzige, ja? wo sie gespart haben, war Heizung? Oder warum bist du jetzt so erkältet?
Ja, genau. Wie gesagt, also es ist ein großer Lokschuppen. Riesig groß. Und den kann man halt einfach nicht heizen. Und da gibt's keine Heizung. Die Loks damals haben, glaube ich, genug Hitze gemacht.
Und Schweden ist jetzt auch nicht bekannt für seine Wärme in der Jahreszeit, ne?
Nee, geht. Ja. Geht. Und vor allen Dingen, wenn dann immer irgendwelche Türen aufgemacht werden. Und man muss sagen, die Show war halt unfassbar anstrengend auch, weil es war super kalt. Also es war immer so um die 4, 3, 2 Grad. So. Dann war es halt immer wieder, wenn jemand eine Tür aufgemacht hat und diese riesen Scheunen oder diese riesen Tore, damit ein Auto rein oder rausfahren konnte, dann zog es halt so richtig fies rein. Dann hatte der Tobi wieder das Glück und das kurze Streichholz gezogen, dass er ein T-Shirt tragen durfte auf der Bühne.
Glückwunsch. Die haben gedacht, der Junge, der hat so viele Körperfett, den können wir im T-Shirt laufen lassen.
Aber die haben sich gedacht, lass ihm doch das T-Shirt anziehen, wo er nach 400 Kilo Übergewicht ausschaut. Also wirklich.
Das trägt man halt so. Ne?
Meine einzige Rettung war, dass selbst Scotty Loughland, der wirklich, also der ist ein Streichholz von der Körperfigur, selbst der sah in dem T-Shirt fett aus. Also das war schon krass.
Bulky nennt sich das, glaube ich, jetzt. Das so,
ja. Ja. Also Wahnsinn. Naja, egal. Aber das alles zusammen hat jetzt hinten raus ein bisschen meiner Gesundheit nicht so gut getan. Es war aber vor 2 Jahren genau das Gleiche. Also da sind wir von da wiedergekommen und waren einfach alle durch die Bank, alle Ambassadors waren danach krank.
Oh, schön. Lohnt sich ja.
Ja, genau. Ja, aber,
es gibt ja viele Firmen, die müssen sparen und kündigen ganz normal und die hoffen einfach, dass ein paar wegen Krankheit ausfallen.
Richtig,
genau. Das ist die Taktik, ja.
Ja, exactly. Und ist aber cool halt, weil da sind natürlich nicht nur Bike Ambassadors, sondern relativ wenig Bike Ambassadors, aber natürlich auch viele andere. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Chris van Dyne erinnern kannst. Ist so ein ehemaliger Downhill-Fahrer, der ist jetzt auch 10 Jahre gar kein Rad gefahren.
Wollte gerade sagen, was macht der?
Ja, also zum Beispiel hinter mir auf der Bühne laufen.
Ach, nicht schlecht.
Ja, genau. Dann habe ich aber
von dir getragen, so.
Richtig, genau. dann habe ich Robbie Nash kennengelernt.
Surfer?
Ja, genau. Und zwar Surf-Legende.
Wo kann ich sagen, der ist auch schon 60, oder?
62 ist der.
62, ja, krass.
Und das war so.
Das ist ja der Tony Hawk der Surfer, kann man sagen.
Ja, ja. Genau. In alt.
Ja, ja. Der John genau. Tomek, der Surfer.
Ja, nur dass seine Brand besser funktioniert hat wie Tomek Bikes. Ja, weil Nash Kite und Surfboards, die gibt's immer noch und ist, glaube ich, mittlerweile riesig.
Ja.
Genau. Aber es war einfach cool, mit dem zu reden, weil ich meine, der macht das jetzt so lange. Der ist, glaube ich, Weltmeister geworden. Da war der 15 oder 16. Da war der halt auf dem Top-Niveau und mittlerweile, ja, wir hatten halt echt viel Zeit und so immer so zwischen diesen Rehearsals und so, habe ich einfach lang mit ihm gequatscht und meinte ich auch so, ja, wie oft bist du noch am Wasser? Und dann meinte er, wenn er zu Hause ist, eigentlich jeden Tag. Also, und der surft halt auch noch die richtig großen Wellen, ne? Und er macht mittlerweile wieder viel mehr Windsurfen, wie Wellenreiten oder Kiten. Und er sagt auch so, ey, ganz ehrlich, ich danke einfach jeden Tag dafür, dass ich das leben darf, wie ich es mache. Und ich finde, das war so inspirierend. Also erstens, der Typ hat halt mit seiner Brand, der hat die jetzt vor 2 Jahren verkauft, der hat irgendwie ja, Millionen verdient, ja. Der war ganz oben an der Spitze, der macht das seit fast 40 Jahren oder, eigentlich über 40 Jahre macht er das, genau. Über 40 Jahre macht er diesen Sport auf dem höchsten Niveau und sagt immer noch, er hat so viel Bock da drauf und es ist einfach das Geilste, was ihm je passieren konnte und er hat nie gedacht, irgendwas anderes zu machen. Und das zeigt mir auch immer so, eigentlich, man muss so dankbar dafür sein, was auch wir so erleben und wie wir so unser Leben leben dürfen. Weil das ist halt schon ziemlich insane.
Auf jeden Fall, ja. Hast du ein schönes Wort hier zum Sonntag rausgelassen. Das, ja, aber das empfinde ich ja schon auch so.
Ja, auf alle Fälle. aber ich finde, es ist immer schön. Ich meine, ich finde ja dich schon immer inspirierend, dass du in deinem fortgeschrittenen Alter, ich meine, wir haben jetzt relativ früh am Morgen und wenn man dir da in die Augen guckt, da sieht man schon, da ist schon viel Leben da durchgezogen. Und aber dass du halt auch immer noch ohne irgendwelche Probleme da so auf dem Level Rad fährst, wie du es tust.
Dass ich überhaupt morgens ohne Scheiß komme, also, ne?
Ja, genau. Nee, aber jetzt mal ohne Witz und ohne Diss. Es gibt sehr, 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 sehr viele Leute in der Bike-Szene, die sind deutlich schlechter gealtert wie du. Und ich finde das halt immer bei dir, jetzt mal wirklich als Lob, richtig geil zu sehen und mutmachend, wie schnell du noch Rad fährst, wie fit du noch bist und wie locker du das alles siehst. Und wenn du dann so jemanden siehst, der 62 ist und genau mit dem gleichen Ansatz daran geht wie vor 40 Jahren, so finde ich das geil, weil das zeigt mir halt auch, wenn ich mich vernünftig verhalte, kann ich das ja auch noch ein paar Jahre machen.
Ja, das kannst du schaffen, Tobi. Wobei du deutlich schneller alterst als manch anderer, habe ich manchmal den Eindruck. Aber auch du kannst das schaffen. Aber es ist jetzt nicht mein Vorbild unbedingt, aber da zitiere ich jetzt trotzdem gerne unseren Freund Max Topp. Da sage ich mir, ey Max, warum fährst du immer so schnell Fahrrad? Was soll das, ne? Und dann sagt er, ja, ich habe ja nicht mehr so viel Zeit.
Ja, man muss einfach viel mehr fahren, damit man das Beste aus seinem Leben rauskriegt.
Ja, ja, genau. Naja, ja. Aber Stress soll auch nicht aufkommen, soll ja Spaß machen, ne?
Ja, genau. Ja. Dann habe ich noch Kassette kennengelernt, den habe ich schon vor 2 Jahren kennengelernt. Der kommt aus Tonga. Und sein großes Ziel war, also der hat halt einfach so einen krassen Afro-Kopf, ja. Ist relativ groß, jetzt nicht unbedingt nur komplett skinny. Und der tritt für Tonga bei den Olympischen Spielen an, dieses Jahr.
Was ist denn Tonga? Und
Tonga ist ein Land.
Ich kenne Tanga.
Ja, das, genau.
Nee, nicht aber, den Tanga, den du jetzt meinst. Aber gut, Tanga. Ja. Und Kongo kenne ich, aber Tonga, ja, muss ich jetzt mal gleich mal googeln.
Es ist scheinbar in der Mitte.
Ah, okay.
Ja, dann. genau. Und das ist halt auch so geil, die haben so seine Geschichte erzählt, wie er versucht, sich da halt für Olympia zu qualifizieren. Und man trifft halt einfach außergewöhnliche Leute und Thule hat so ein
In was tritt er an, ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche?
Skiabfahrt.
Ja gut, in dem Land gibt es wahrscheinlich auch nicht viele, die da mitmachen, ne?
Nein, es gibt ja keinen Schnee, es ist halt ein sehr, sehr warmes Land.
Wollte gerade sagen, es ist wie Cool Runnings damals, wo die Jungs aus Jamaika Bob fahren.
Ungefähr
ist
so,
ja auch einfach, genau. Sich zu qualifizieren, ne?
Genau. Hätte das gedacht, Jamaika hat eine Bobmannschaft. Genau.
Ja,
aber Film. Ja, aber es, die müssen dich ja trotzdem erstmal schicken, ne? Also es ist ja nicht so, dass, dass das Land dich einfach schickt, weil du da bist, sondern die wollen sich natürlich auch nicht blamieren. Und das ist echt cool. Also und die Tule schafft es halt immer wirklich besser, das rauszuziehen. Ich meine, er hat, glaube ich, irgendwie so 5000 Follower oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass die sagen, der geht halt viral, den holen wir jetzt in unser Team, sondern die gehen wirklich davon aus, wer ist denn cool, wer passt zu uns. Und das finde ich einen schönen Ansatz. Also wirklich, ich fand das vor 2 Jahren schon geil und ich finde es immer noch geil, wie die das schaffen, Ambassadors auszuwählen, daraus wirklich eine Family zu bauen. Weil bei uns in der Bike-Industrie spricht immer jeder davon, ja, hier, dies und das, Family und so. Aber bei Thule ist es wirklich, wird es halt wirklich so gelebt. Und da ist es auch egal, ob du jetzt 2000 Follower hast oder ob du 500.000 Follower hast oder ob du halt seit 40 Jahren an der Spitze deines Sport bist oder nicht. Es ist egal. Alle sind da so willkommen und die sind halt ausgesucht, weil sie halt irgendwie dazu passen und nicht, weil sie jetzt die krasseste Reichweite haben.
Ja. Ja, das gibt ja auch schon so die ersten Tendenzen, dass Reichweite schon lange nicht mehr alles ist. Ne? Die ersten Brands, die gehen ja schon wieder zurück und suchen sich ja bewusst ein bisschen kleinere, wie soll ich sagen, ja, ich finde diesen Namen Influencer so beschissen, aber du weißt, was ich meine. Weil die halt, ja klar, die sind ein bisschen kleiner, sind dementsprechend auch ein bisschen billiger, aber vor allem sind sie way glaubwürdiger, ne, als die, ja, weiß nicht, Heidi Klums mit 5 Milliarden Followern. Wenn die dir eine Creme ins Gesicht halten, dann weißt du auch, ja, die macht das jetzt, weil ein Scheck ankommt und nicht unbedingt, weil sie die Creme geil findet.
Da hatte ich tatsächlich jetzt auch da in Schweden noch ein super interessantes Gespräch mit jemandem, der kam jetzt aus L.A., hatte da eine Agentur mit, hat Influencer betreut für wirklich große Marken, für Google und alles Mögliche. Und habe ich mit dem auch so gesprochen, da meinte er so, Reichweite ist mittlerweile scheißegal. Das ist wirklich, das interessiert, also die Brands, die halt einen Plan haben, interessiert das nicht mehr. Glaubwürdigkeit ist wichtig. Und du bist manchmal einfach glaubwürdiger, wenn du hast 5000 Follower und lebst aber das, genau das, was diese Brand ausmacht, dann bist du viel, viel glaubwürdiger und viel, viel wertvoller, wie wenn du 500.000 Follower hast oder 1 Million Follower. Einfach aus dem, was du gerade sagst. Und weil er meint so, aber es ist dann die Aufgabe der Brands, dich groß zu machen und deine Geschichte zu erzählen. Und das ist viel, 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 viel mehr wert. Das meinte ich auch so. Ey, kannst du das mal bitte in der Bike-Industrie erzählen?
Ja, aber die Fahrradindustrie ist ja immer so ein bisschen hinterher, was das angeht. Das
meinte der auch. Er hat da jetzt so ein bisschen reingeschaut überall und also die sind gerne mal 2 Jahre zurück.
Ja, aber ist doch schön. Die sind halt mit Radfahren beschäftigt und das macht's ja auch so sympathisch. Ne?
Genau. Ja. 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 Exactly. Ja, also exactly. Es war wirklich wieder mal eine richtig, richtig geile Zeit und es ist wirklich immer, also es ist impressive zu sehen, wie die ihr Marketing aufbauen. Es ist aber impressive zu sehen, wie andere Athleten ihre Sportarten so machen, weil wo kommt man schon mal mit so vielen unterschiedlichen Athleten zusammen, ne?
Ist richtig,
und,
ja.
Also mir macht das immer extrem viel Spaß und wenn ihr Bock habt, das mal zu sehen, dann guckt mal auf meinen Instagram-Kanal. Da sind ein paar Videos und ein paar Sachen online. Das ist wirklich richtig, richtig cool.
Ja, das war eine große Sause.
Ja. Ah ja, eins habe ich noch.
Ja, bitte.
Es war auch so krass. Im letzten Jahr oder vor 2 Jahren habe ich ja gesagt, diese Musik ist im Kopf geblieben, ne? Und das war alles von Icona Pop. Kennst du die?
Ja, die sind, vielleicht gehört, aber sagt mir
jetzt ja, vom 100 Namen her nix. 100 Pro. Mhm. Kennst du die? Und dann die
Schwester
war es
von Iggy Pop?
Genau, richtig. Ja, die Tochter. So. Nein, die kennst du 100 Pro. Also das, wenn ich dir ein Lied von denen vorspiele, safe. Ja, okay. Dann war das dieses Mal auch wieder so, das letzte Lied war auch wieder, da haben wir uns alle so gesammelt vor dem großen Bildschirm und dann ging dieses Lied los und wir sind halt alle so rausgelaufen. Super emotionaler Moment, ne? Und dann war nachher so die Party und auf einmal ist so in diesem Lokschuppen, da wo so Kräne sind, fängt Musik an. Und dann steht da Icona Pop und macht genau diese Lieder.
Geil.
Also es war komplett insane, weil die sind halt wirklich, die sind wirklich groß, ja. Und dann waren die für 2 Lieder da, haben 2 Lieder gespielt und sind wieder gegangen. Aber einfach dieser Moment, wo so dieses Lied quasi von diesem Outro nochmal transferiert in eine Live-Performance von den Künstlern selber, war der Hammer.
Ja, mega.
Und das wusste keiner, also das wussten wir auch nicht, dass die kommen.
Ja.
Ja, also es war für alle eine Überraschung. Außer wahrscheinlich die bezahlt haben.
Ja.
Haben also für die war es auch eine Überraschung, aber wahrscheinlich eher zu dem Zeitpunkt, als sie gesagt haben, was die dafür haben wollen.
Genau.
Ja, das war auch
vorbei,
eine Überraschung.
Aber verdammt, so kurz und so teuer.
Ja, aber ja, krass. Also es war wirklich der Hammer.
Ja, witzig. Aber sieht ja auch richtig erholt aus, nicht?
Danke. Ja, ich habe alles am Dancefloor gelassen.
Genau,
du kennst
alles
mich ja.
Genommen, ja. Auf jeden Fall. Richtig Party-Rakete. Ja, sauber. Ja, so wildes Zeug habe ich nicht zu berichten, aber ich war letzte Woche richtig, richtig viel am Rad, weil wir hier so ein Premium-Wetter noch hatten. Also wir haben den November des Jahrtausends gehabt, bis gestern. Deswegen sitze ich jetzt auch mit Mütze und warmem Tee am Kamin, aber die Woche war Wahnsinn, nur ein bisschen viel Laub auf den Trails. Und dann kam lustigerweise dazu, dass unser alter guter Freund Holger Meier, der ja auch in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal zu Gast war, hier das Ruhrgebiet mal wieder besucht hat. Und gesagt hat, Dennis, hast du Zeit? Und dann habe ich gesagt, klar, habe ich Zeit. Und dann haben wir sehr kompetentes Radsportteam zusammengestellt. Der Nino Antic war dabei und der Stefan Kudella, Elmar Keinecke, also ein richtiger Oldschool-Gang. Und haben auch ein bisschen Federn gelassen, weil es ist so rutschig. Also es ist rutschiger, als wenn es 10 Tage durchregnet und du tiefen Matsch hast, weil ich meine, jeder, der jetzt bei dem Wetter Rad fährt, der kennt es einfach, es liegt so 10 Zentimeter Laubschicht, trockenes Laub, überall, du siehst den Trail eigentlich gar nicht und dieses trockene Laub, das ist ja so glatt, das ist ja glatter wie Eis, das ist einfach...
Ja, das ist krass, ne?
Oh, unbelievable. Aber war auf jeden Fall eine gute Runde. Holger hat ein dickes Ei am Bein, ich ein dickes Ei am Arm. Und wir haben auch, wichtig, wir haben immer das Selfie vor der Tour gemacht, weil wir waren ja nie sicher, ob wir alle auch wirklich ankommen.
Und der Antic hat dicke Eier in der Hose.
Ja.
Ja, dann passt's ja.
Hat sich gut geschlagen, ja, der hat durchgehalten, also das ist mir ja auch nicht gewöhnt. Und wir waren auch alle zusammen noch am letzten Tag, letzter Opening-Tag im Greenhill Bike Park. Das war auch sehr witzig, ja.
Du lebst echt.
Das ist ein bisschen neidisch, ne?
Auf alle Fälle, ja. Also ich wusste gar nicht, wie unser November war, weil meine Halle hatte keine Fenster.
Oh, schade.
Ja.
Nee, hier war
ja, aber geil. Gut.
Ja, das war eine gute Zeit.
Und du hast auch einen kleinen Hot Seats and Cold Brews Firmausflug gemacht, habe ich gesehen.
Richtig, genau, da wollte ich jetzt drauf kommen. Und zwar, ich mache fürs Mountainbike-Magazin mache ich so eine kleine Story, soll so in jedem zweiten, dritten Heft mal kommen. So Dennis besucht die Locals, nennt sich das. Und da habe ich mir gedacht, als ersten Local könnte ich doch mal ein Taxi besuchen, unseren guten alten Podcast-Kollegen und Enduro-Schredderer. Und dann ist Maria mitgekommen zum Fotografieren und das war wirklich wild, weil ich war noch nie mit Taxi Radfahren. Ne? Also doch, ich war einmal mit dem Radfahren, das ist aber locker 20 Jahre her. Da war das hier noch so ein bisschen der Ziehsohn von Boris Beyer, Mountainbike Rider Magazine. Die sitzen ja oder saßen ja auch hier um die Ecke in Wuppertal. Und dann sind wir hier in Wuppertal durch den Wald geradelt mit dem kleinen Taxi. Aber das war wirklich süß. Also der war ja so klein, dem hast du zwischendurch fast noch die Flasche geben müssen. Und er hat sich da mit so einem Downhill-Rad, also was damals Downhill-Rad war, und den dicksten Downhill-Schlappen, also der Kübel hat locker 20 Kilo gewogen, ist er einfach alles mitgefahren. Also wir sind ja auch berghoch gefahren, wir sind eine richtige Tour gefahren, wie man früher so Rad fuhr, man fuhr ja Touren, da hast du dann schöne Trail zwischendurch gehabt, die bist du runtergehämmert. Und Taxi ist das alles, also war ja damals auch ein Spargel, ist einfach alles mitgefahren. So, da hast du schon gemerkt, der Typ, der da könnte mal was gehen, weil Power hatte der, Willenskraft hatte der, fahren
aus,
konnte
aus
der auch.
Aus dem wird mal was.
Ja, aus dem wird mal was, keine Ahnung. Naja, aus dem ist ja auch was geworden, müssen wir ja nicht drüber reden. Und jetzt habe ich gesagt, Taxi, ich komme dich mal besuchen, wir gehen mal zusammen Radfahren. Und dann sind wir hier losgefahren und ich sagte ja, wir haben ja hier einen Traum November und der wohnt ja da im Siegerland und wir fahren da so ungefähr 1,5 Stunden hin. Ne? Und 1 Stunde 20 Minuten haben wir Traumwetter und auf einmal fahren wir in so eine Nebelwand rein. Also so wirklich, du musstest wirklich langsamer fahren auf der Autobahn, weil du nichts mehr gesehen hast.
Dann weißt du, du bist gleich da.
Dann weißt du wirklich, also wusste ich noch nicht, aber dann kommen wir da an. Ey, wir haben das Haus fast nicht gefunden, weil so eine Nebelsuppe war. Ich sage, Taxi, ey, hallo erstmal, wir wollen Fotos machen heute. Was ist denn mit dem Wetter hier los? Ach so, ja, das ist normal hier. Ja. Also ich sag immer, wenn Leute hier die A45 hochfahren, ich sag mal, da wo Nebel ist, da müsst ihr runter, da wohnt.
Ja. Der Beste gegen Sonnenbrand sind Ferien im Siegerland.
Absolut, ey. Wahnsinn. Also ich war schon kurz vor der Depression, dann hat er uns aber erstmal einen guten Kaffee gemacht. Das kann er nämlich auch.
Mhm.
Hat uns sein fast fertiges neues Haus gezeigt, auch sehr schön. Hat da wirklich viel gemacht, viel ja auch selbst Hand angelegt. Sieht man ja auch auf seinem Instagram-Kanal, wie der da hart am Wulacken ist. Also er kann nicht nur Radfahren, nicht nur Kaffee kochen, sondern auch.
Er ist ein Mann vieler Talente.
Alle Kinder machen kann er ja auch offensichtlich. 4 Stück an der Zahl rannten da rum. Also für mich wäre das nichts mehr. Naja, und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir endlich mal Radfahren. Und ich hatte mein, also wir wollten E-Biken und ich hatte meinen Range Extender vergessen. Und der verbaute Akku in dem Giant Rain E ist jetzt nicht so der allergrößte. Oh, und dann dachte ich mir, fuck, das könnte knapp werden, ey. Und war schon so ein bisschen unsicher. Und dann sind wir erstmal mit dem Auto los und kamen dann in den ersten Spot. Da war noch sein Kollege, der Even Ebner. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Öffis.
Instagram, genau, der Öffis. Und der stieg dann auch aus, wollte auch mitfahren. Und der hatte dann so einen riesen Rucksack auf mit Spaten, Schaufel, Spitzhacke. Und ich so, Alter, wie geht denn hier das Radfahren? Anscheinend ein bisschen anders. Und dann kam er so an den ersten Spot, der erinnerte mich dann spontan an so eine Mischung aus Ruhrpotthalde und Rampage-Gelände. Mhm. Und dann haben die beiden angefangen, erstmal mit der Spitzhacke da in irgendwelche Steilhänge so Catchberms reinzubauen. Und dann schwante mir schon, wir fahren gar keine Tour. Wir machen hier nur selbstmörderische Stunts. Ja, und so kam es dann auch. Also das war ein Megaspot, also landschaftlich total schön, hat auch so seine Potenzial für gute Fotos gehabt. Also Maria hat da wirklich ein paar Banger rausgehauen und hat richtig Spaß gemacht. Aber waren auch so ein paar Nahtoderfahrungen, muss ich sagen. Weil das ist ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, das ist so eine, also es sieht aus wie eine einfach eine steile Schotterhalde, sag ich mal. Aber es ist kein Schotter, das ist eigentlich fast fest wie Beton und da liegt so eine hauchdünne Schicht von leichten Kieselsteinchen drüber. Das heißt, wenn du da reinfährst und denkst, ja, jetzt bremse ich halt und mein Hinterrad wird sich da in den weichen Boden reingraben und die Bremsleistung wird überragend sein. Ich muss gar keine Angst haben vor diesem kleinen Singletrail, den ich am Ende der Halde treffen muss, der da im kleinen Birkenwäldchen verschwindet. Ja, Pustekuchen, Alter, das bremst gar nicht. Du beschleunigst, obwohl du alles ziehst, was geht. Boah, es gibt ein Video, ey, da ich schreie, wirklich, ich schreie. Es
ich hab klingt das gesehen, ein
Schrei, aber der Schrei ist real, ey. Ich dachte, ich sterbe jetzt einfach.
Hm. Und diese Nazis. Deshalb kann der Taxi, war der auch so gut in Kasachstan, weil da war ja ähnliches Gelände.
Alter, genau das hat er gesagt. Das ist, also Kasachstan war ähnlich, wohl noch ein bisschen krasser, deutlich, ne? Aber der hatte auf jeden Fall beste Trainingsbedingungen da zu Hause. Ja. Es ist so übelster Shit gewesen. Und ich habe auch das ein oder andere einfach verweigert, weil, ja, keine Ahnung, wenn du es nicht gewöhnt bist und dann fährst du direkt so die Gnali-Lines und du weißt, ich bin kein Mensch, der gern verweigert. Ne? Aber da habe ich gesagt, ja, komm, wir haben, der Tag ist noch lang. Naja, und irgendwann haben wir gedacht, jetzt müssen wir aber auch mal, nachdem wir jetzt hier nur so Rampage-Stuff fotografiert haben, wir brauchen auch mal so richtige Mountainbike-Trails. Habt ihr das auch? Ja, kein Problem. Zack, wieder ins Auto, weitergefahren. Kann man einen anderen Spot, da muss man aber erstmal so ein Stück in den Wald fahren. Und dann ist so, wie wir beide das kennen, so Trail, der sich durch den Wald schlängelt, ganz geil. Und dann fangen die beiden wieder an zu schaufeln. Ja, dann wird erstmal die Schippe wieder rausgeholt, Taxi dann den Laubbläser, den 38 PS Laubbläser, hat er da durch den Wald. Und dann haben die erstmal wieder 2 Stunden an den 5 Kurven rumgeschäbt, die wir fotografieren wollten. Ich muss dir gleich mal ein Foto schicken, wie das danach aussah. Also da kann sich jede Bikepark-Bildcrew kann einfach einpacken. Die Jungs, also wie mit dem Zirkel gezogen, ja, die Kurven, wie aus dem Bilderbuch. Ich schicke dir gleich das Foto, ich schwöre dir, du sagst, das ist KI. Nein, das ist Taxi. Ja, das ist richtig krass. Und dann, ja, und dann sind wir dadurch gefeuert wie die Wilden und dann war leider auch irgendwann schon das Sonnenlicht weg und wir haben die Heimreise angetreten, aber es war super. Und dann habe ich auch ein Taxi
gefragt,
wir stehen jetzt mit dem Laubbläser im Wald und machen richtig Bambule und du hackst ja auch die eine oder andere Wurzel so raus und wie kommt ihr denn hier klar mit dem Förster und so? Ja, mit dem haben wir, also in dem Wald hier ist kein Thema, mit dem haben wir eine Abmachung, der weiß das. Und wir helfen dem ab und zu beim Wanderwege instand setzen und wenn die Setzlinge machen, dann helfen wir auch ein bisschen mit und dafür lässt er uns hier in Ruhe. Und das, finde ich, ist ein mega gutes Auskommen so. Weißt du, der sagt, ihr könnt hier ein bisschen ballern, packt er hier mal an und alles läuft. Das ist, also das könnte eigentlich ein Modellprojekt werden für die ganze
Republik. Ja, voll. Ne?
Ja, voll super.
Genau.
Voll super.
Nee, das ist ja so. Also ich meine, das merkst du ja auch immer. Ich meine, du hast halt ein bisschen weiter oben im Wendlerland, also bei Siegen, also ist ja dann ja vielleicht so 30 Kilometer weiter hoch. Da hast du ja das Gleiche. Also da helfen die Leute halt einfach immer beim bei der Kidsrettung. Mhm. Ne, von den Rehkitzen. Und deshalb haben die auch einen super, weil nach der Kidsrettung geht man am besten immer saufen.
Wieso müssen
und dann
die gerettet werden? Hol mich als Großstädter hier mal ab.
Wenn du Felder abmähst, dann sind die, also ne, große Felder mit halt irgendwie entweder Raps oder Weizen oder so, dann die verstecken sich da drin und die Muttertiere laufen raus, aber die Kids bleiben einfach liegen.
Die sind faul, die bleiben liegen.
Ja, genau. Und die werden dann halt einfach mitgehäckselt und da hat natürlich keiner Bock drauf. Mhm. Und deshalb gibt's jetzt so Initiativen, da kann man sich so eine Drohne fördern lassen, die mit Wärmebildkamera, die können dann da drüber fliegen und können halt bevor der Mähdrescher kommt, ziehen die da die Kitze raus. Und das machen die halt immer mit den Mountainbikern und das funktioniert halt echt extrem gut. Viele Kitze gerettet, viel Alkohol vernichtet und man kann am Ende noch Trails bauen. Super.
Ja,
und
die Kitze, die trägt man dann da raus? Oder,
ja, genau.
Oder nimmt sie eine Leine? Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja wild.
Ja, die werden viel gebeamt auch.
Ja, genau.
Genau. Nee, man trägt die einfach da raus.
Und dann kommt die Mutti und alles ist wieder gut.
Im besten Falle schon. Also ich sag mal, alles ist besser, wie gehäckselt zu werden.
Ja, ist richtig. Aber ich weiß zum Beispiel von Vögeln, wenn die aus dem Nest fallen und du setzt die wieder rein, dann kann es gut passieren, dass die Mutter die nicht mehr annimmt.
Ja, ja. Aber da weiß ich jetzt tatsächlich nicht so genau, wie das da ist. Aber ja,
ist auch egal. Scheint zu klappen.
Genau.
Scheint zu klappen. Nee, das war auf jeden Fall... Das war auf jeden Fall so die
ein wilder Ritt.
Highlights der Woche, ja, das war richtig gut.
Aber dann sollten wir doch mal gucken, du bist ja jetzt ja auch nicht so richtig viel gefahren, ich war da auch noch nicht, dass wir vielleicht mal wirklich einen richtigen Firmausflug dahin machen.
Ja, unbedingt.
Und einfach mal biken gehen dort.
Absolut, absolut. Das ist eine schöne Region. Ist auch nicht so viel los.
Also schöne Region.
Ja, zum Radfahren. Aber es
gibt gute Trails.
Ja. Ja, nee, der Rest war, also wir wollten dann mittags was essen, so, und dann fiel uns schon auf. Das ist hier der kulinarische Todesstreifen. Wir sind dann in der Dönerbude gelandet und selbst die war scheiße. Aber ja, man muss halt Opfer bringen, wenn man gute Trails fahren will, weißt du?
Ja. Ich muss jetzt einmal kurz hier.
Muss dir mal die Nase schneuzen.
Ja.
Ah, yeah. Ja. Naja, macht ja nichts. Ich könnte dann das nächste Thema ansetzen. Ich war ja, ist jetzt schon ein paar Tage her, aber wir haben seitdem nicht gesprochen. Wir waren ja auf Sardinien, haben ja unseren alljährlichen Urlaub mal nach Sardinien verlegt. Und das war ziemlich geil. Wir haben zwar direkt gesagt, ja, zum Radfahren fahren wir jetzt nicht hin, weil, also ich weiß nicht, ist jetzt nicht so bekannt für geile Mountainbike-Trails. Wobei, muss ich dann auch wieder sagen, einer unserer Hörer hat sich dann direkt bei mir gemeldet, als er merkte, wir sind auf Sardinien. Und er wohnt hier um die Ecke jetzt, also in Wuppertaler, und hat gesagt, ja, cool, dass ihr auf Sardinien seid, meine Heimat, ole, ole. Und er hat mir dann eine Liste mit Tipps rausgedroppt, wo man halt doch geil biken kann. Und es gäbe auch einen kleinen Bikepark und da wären illegale Trails, da soll ich den Giacomo anrufen, hat mir nur die Nummer gegeben, der will uns dann shutteln und so. Ja, also richtig cool, aber ja, also das Sardinien ist riesig, das war komplett an einem anderen Ende, da sind wir dann nicht hingefahren. Wir hatten noch tendenziell mehr die Gravel-Bikes dabei, sind da auch ein paar coole Runden gegravelt. Hier dein Freund Rossi, der war ja auch da, da sind wir auch mal mit gegravelt, das war ganz cool. Also zum Gravel-Biken ist, glaube ich, schon geil. Rennradfahren würde ich mir nicht unbedingt antun, weil die Sarden fahren Auto wie die Schweine. Also das ist schon ein bisschen dangerous da, die sind das nicht gewöhnt, dass da Rennradfahrer unterwegs sind. Da würde ich dann vermutlich Mallorca bevorzugen.
Ja.
Naja, aber ich hatte trotzdem mein neues Giant dabei, das Rain. Das ist ja so ein Freeride-Schwörer, so ein geiles Enduro-Rad. Und habe gesagt, wir müssen ein bisschen was produzieren. Maria hatte auch Lust, dass wir ein paar Bilder machen, weil ich bin ja ganz frisch bei der Marke, wie vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen hat. Ich versuche das ja nur sehr subtil reinzudrücken, aber penetrant.
Ja.
Und dann war das ganz lustig. Dann sind wir so eine Küstenstraße lang gefahren, Steilküste und so. Und dann war an einer Stelle konnte man so um die Ecke sehen, so ein altes Gemäuer. Und dann fiel mir ein, ey, warte mal, wir waren doch hier vor 18 Jahren, original, mit Rocky Mountain, waren wir nämlich auch auf Sardinien. Haben wir so einen Fototrip gemacht mit dem Wade Simmons, wird jedem Begriff sein. Mario Lenzen, damals auch so eine germanische Freeride-Größe. Marco Tognolo war Fotograf und ich und Maria waren noch dabei. Das war mein erster Trip mit Rocky. Ich war übelst nervös, weil halt, wie gesagt, erster Trip mit Rocky und dann direkt mit so zwei Superstars, sag ich mal. Und da waren wir genau an dieser alten Mine. Ja, das war so eine alte Mine halt, so ein altes Gebäude. Da haben die, ich weiß gar nicht, was sie abgebaut haben. Und da haben wir damals einen ziemlich gnarly Drop reingebaut. Kann ich mich noch erinnern. Also eigentlich der Mario und der Wade, weil ich jetzt gar nicht wusste, was sie da vorhaben. Das war eine übelst hohe Mauer. Eigentlich gar keine Anfahrt, eine Landung in einem Steinhaufen, wo die so Kindskopf groß waren, die Steine.
Mhm.
Und
also perfekt, um da reinzuspringen.
Also eigentlich mega perfekt. Ich war der Einzige, der ein dickes Downhill-Rad dabei hatte. Das habe ich mir dann auch direkt geschnappt. Integralhelm, volle Schützer und so. Und dann sind wir dahin, standen da. Ich war so ein bisschen ratlos. Und naja, wie das so ist, auf einmal springt dann der Wade da runter. Und dann springt der Mario da runter und dann steht da der Dennis und denkt sich, scheiße, jetzt.
Ich bin ja jemand, der ungern verweigert.
Ja, jetzt also muss ich hochspringen. Ne? Und muss sagen, ich habe mir wirklich dreimal in die Hose gekackt und dann bin ich aber auch da runtergesprungen und war auch geil, super Fotos entstanden, mega cool. Naja, und jetzt sind wir halt 18 Jahre später, kommen wir da wieder vorbei und ich sage, hey Maria, erinnerst du dich, das war doch der Spot, dieses Gnarly-Ding. Und sie sagt, ja klar. Und ich sage, komm, lass parken, ich will mir das nochmal angucken. Und dann haben wir geparkt, sind so um den Berg rumgelatscht, weil zu Fuß kamst du nicht mal in die Nähe von dieser Mine. Und dann kommst du da hin und dann ist die Mine so, also nochmal 200 Höhenmeter unter einem, wo man zu Fuß dann hinkommt. Und ja, tatsächlich, da war das und so ein bisschen nostalgisch gewesen. Und ich so, ey, weißt du was, ich laufe jetzt runter, ich will mir den Stunt nochmal angucken. Also ich will da, das will ich nochmal in mein Gedächtnis kriegen. Und dann so, ja, echt so, willst du echt nochmal runterkraxeln? Ja, komm. Und dann sind wir da runtergekraxelt und dann stehst du da und denkst dir, boah, immer noch krass, aber das könnte eigentlich gehen. Und ich sage, Maria, das wäre doch ein schönes Foto, oder? Wenn wir das nochmal machen. Und die war, oh, wegen mir muss es nicht machen. Und so, ich sage, ja, ne? War auch noch ziemlich am Anfang vom Urlaub, ne? Ja, und dann sage ich, ja, komm, ich hol's Fahrrad. Und dann die 200 Meter wieder hochgekraxelt, zum Camper gelaufen, umgezogen, Fahrrad geholt, wieder da runter. Ja, und dann hast du schon ein anderes Mindset, wenn du das siehst. Aber letztendlich ein paar Steine weggeräumt, so 3-4 Mal angerollt und dann runtergesprungen. Und das war ein Enduro-Bike, Halbschalenhelm. Also was ich sagen will, ich bin bestimmt nicht ein besserer Radfahrer geworden in den 18 Jahren. Bestenfalls gleich geblieben und trotzdem mit deutlich weniger Zögern darunter. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Räder einfach in der Zeit viel besser geworden sind. Also anders kann ich es mir nicht erklären, weil sonst hat sich nichts geändert. Der Stand war derselbe, Wetter war dasselbe.
Ja gut, du bist halt in der Zwischenzeit schon echt viele Sachen runtergesprungen und hochgesprungen und quergesprungen und drüber gesprungen. Also du hast natürlich schon eine viel größere Erfahrung. Und aber natürlich, also ich sag mal so, wenn in 18 Jahren die Räder sich nicht nach vorne entwickelt hätten, warum sind die dann so teuer geworden?
Ja, aber ich habe auch damals, die Landung, weiß ich noch, die habe ich unheimlich hart in Erinnerung. Und wie gesagt, damals war es ein Downhill-Rad. Und jetzt war es wirklich relativ smooth. Und ich glaube wirklich, die Räder haben sich einfach so krass entwickelt. Das ist ein Traum. Und natürlich wusste ich schon, es geht, weil wir haben es ja schon mal gemacht. Ja, war aber auf jeden Fall super. Schicke ich dir mal das Bild.
Schön.
War ein dickes Ding.
Ja, aber sowas ist immer cool, ne? Das war also mega. Wenn man dann wieder so...
Das war so ein Zeitreise, wirklich eine Zeitreise. Du stehst da wieder und denkst mir, eigentlich fehlen jetzt nur der Wade, der Mario und der Marco und dann wären wir hier wieder komplett.
Ja, hast du Wade das Bild geschickt?
Wollte ich aber noch machen. Stimmt, gut, dass du mich erinnerst, das wollte ich dem noch schicken. Auf jeden Fall, da freut er sich bestimmt. Ja. The Godfather of Freeride. Wer es nicht weiß, Wade Simmons ist der Gewinner der ersten Red Bull Rampage, die es überhaupt gab. Ich glaube, damals hieß es nur Rampage, da war Red Bull noch nicht im Spiel.
Und einer der coolsten und inspirierendsten Radfahrer, die ich so kenne.
Ja, also so einen sympathischen Typen, den findest du nicht zweimal. Das ist Wahnsinn. Ja. Der geht so offen auf die Leute zu. Ist ja eigentlich so ein bisschen wie der Holger auch. Also einfach so ein Grundsympath. Mega Typ.
Ja, ich finde, beim Wade ist wirklich so, also der kommt auf dich zu, der redet mit dir und du verstehst nichts und nickst einfach nur, weil er hat so einen Hardcore-Dialekt.
Ja, schöner Vancouver-Kanadist.
Ja, ey.
Genau. Ja, aber ansonsten haben wir den Sardinien-Trip dann mit wenig Mountainbiken, viel Gravelbiken beendet und war aber mega. Also warst du schon mal auf Sardinien?
Nee,
musst du machen, ist ein Traum. Also wir sind da ja mit dem Camper unterwegs gewesen und du fährst an den Strand und denkst dir, boah, der ist aber schön. Und dann fährst du am nächsten Tag an einen anderen Strand und denkst dir, boah, der ist aber auch schön. Und dann fährst du am übernächsten Tag an einen dritten Strand und denkst dir, oh, der ist ja auch schön. Und so geht das.
Also wenn man auf Strand steht, meinst du, dann müsste man da hin, ja?
Also wenn man auf Strand steht, muss man unbedingt dahin. Ich denke, das ist die Karibik Europas. Klar, Essen und so ist auch tipptopp. Das Inland ist ein bisschen langweilig, fand ich jetzt, aber macht man auch nicht. Also nach Sardinien fährst du wegen Strand, weißt du. Du fährst ja auch, weiß nicht, ins Disneyland nicht wegen den Fritten, sondern wegen der Fahrgeschäfte. Und insofern, also wir hatten Freunde, die waren zufällig zur selben Zeit auf Sardinien, hatten sich irgendwo im Landesinneren ein Haus gemietet mit Pool und wollten dann immer, dass wir mal vorbeikommen. Und wir so, also ist nett, aber nee, Strand. Und die Kinder waren auch voll auf Strand. Das war ja auch so ein bisschen die Mission. Die Kinder, die wollten einmal so einen richtigen Strandurlaub machen. Und das war jetzt einfach absolut perfekt.
Ja, nice. Yes. Das ist doch schön. Jetzt hoffe ich mal, dass hier das Wetter noch mal besser wird, so dass man dann auch mal wieder so ein bisschen raus kann. Und weil hier ist wirklich jetzt gerade nicht so das schönste Wetter. Aber ich glaube, es soll wieder werden.
Ist. Also hier nicht. Hier soll es jetzt richtig Richtung Gefrierpunkt gehen und komplett scheiße werden.
Ja. Dann hoffe ich, dass hier meine Erkältung schnell vorbeigeht und dann, dass ich dann auch wieder aufs Rad komme. Und dann wollten wir ja auch nochmal irgendwie losziehen.
Ja, müssen wir mal gucken, ob du bis dahin wieder fit bist und wie sich die Zeitpläne so entwickeln. Da können wir nochmal in Ruhe drüber sprechen. Noch eine dicke
In diesem Sinne?
Nee. So schnell kommst du hier nicht weg, Tobi. Nee,
vergiss es. Okay, dann.
Oder musst du eine Ibu einschmeißen, damit der.
Ja, damit ich weitermachen kann.
Ja. Eine Kleinigkeit wurde ich auch korrigiert von unserem Freund Max Topp, ist zwar schon ein bisschen her, das war euer Podcast, wo du mit dem Martin Donat über Texel geradelt bist, da haben wir über das System von SRAM gesprochen, weil eure Batterie ja leer war und es ist jetzt, ich habe es mir genau technisch erklären lassen, es ist tatsächlich so, die Batterie im Shifter, ne, die schaltet sich immer, die wird erst benutzt, wenn du den Shifter drückst, deswegen hält die auch ewig. Und was den Akku am Schaltwerk angeht, da hast du recht, der geht in so eine Art Empfangsmodus, sobald das Rad sich bewegt. Na, der Max sagt zwar, dieser Empfangsmodus, der ist verbraucht minimal Strom, aber er braucht Strom. Das heißt, wenn du jetzt 14 Tage das Rad im Auto hast, Akku rausnehmen besser. So, der kann sich dann doch so ein bisschen entleeren. Ja.
Okay.
So, und letzte News hast du auch nicht mitbekommen. Und das finde ich ein dickes Ding. Dirt Masters Winterberg 2026. Bist du am Start? Ich sag's dir jetzt schon, bist du nicht, ist nämlich abgesagt.
Krass.
Ja.
Das war jetzt ja doch irgendwie lange Jahre irgendwie ein fixer Termin im Kalender.
Das war eine Institution. Und vor allem, ja. Ich hatte auch immer den Eindruck, die Hütte ist rappelvoll. Also die offizielle Pressemitteilung sagt einfach zu wenig Aussteller. Ja, also zu wenig Anmeldungen. Vor allem von großen Brands fehlen die Anmeldungen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. So die finanzielle Problematik, ne? Weil die Auflagen werden von Jahr zu Jahr eher sportlicher. Gerade weil sie da auch so ein bisschen das Problem mit der Party-Crowd haben. Mhm. Ja, die da den halben Ort in Schutt und Asche legen und wirklich scheiß Aktionen machen, da an Polizeiautos Kennzeichen abschrauben und all so ein Kack, den wirklich.
Aber das ist ja jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr so, oder? Oder nicht mehr so doll, oder?
Nicht mehr so doll, aber es ist noch so. Deswegen gibt es, glaube ich, bei der Stadt nicht mehr ganz so viel Rückhalt, wie es früher gab. Und natürlich die Auflagen werden höher, was Sicherheitspersonal angeht und Kontrollen und dies, das. Und wenn das ganze Umfeld sagt, boah, das nervt hier so ein bisschen und ich glaube, es wird schon hier und da so kleine Steine in den Weg gelegt, auch um die Veranstaltung einfach sicherer zu machen und verträglicher, vor allem für die Anwohner. Und gleichzeitig immer weniger große Brands da sind. Ich meine, das Gelände war ja immer voll mit Ständen, aber mittlerweile war es so recht viel, wie soll ich sagen, ohne despektierlich zu werden, war so ein bisschen ramschig. Ich fand das ehrlich gesagt gar nicht scheiße. Ich fand das sogar immer gut. Ich bin gerne Winterberg gefahren, weil man da auch den einen oder anderen Schnapper machen konnte, weil da waren viele Bike-Shops oder auch Brands wie jetzt Bike Online da aus Berlin, wie heißen sie noch, egal. Die haben halt wirklich zu kleinen Preisen Zeug rausgehauen. Also ich glaube, für den Endverbraucher war das ganz geil, dass man da gut Schnäppchen machen konnte. Das war wie so ein Bike-Flohmarkt mit Event-Charakter, weil du auch Rennen fahren konntest und so. Aber letztendlich, wenn sich unterm Strich nicht rechnet, ne, wenn vielleicht haben die auch andere Standmieten bezahlt oder so, keine Ahnung, dann ist irgendwann so eine Veranstaltung einfach platt. Also die sind nicht platt, die wollen schon 27 wieder angreifen, aber 26 ist vom Tisch. Mhm. Das finde ich schade. Ich fand Winterberg war immer ein cooles Ding. Wetter immer scheiße, aber viel zu fahren, viele viele Rennformate, Downhill, Enduro, dann Gravel ja zum
Schluss. Es war so ein bisschen das einzige Event, wo wirklich, wo du mitmachen konntest, ne? Also du, ja klar, du hast jetzt irgendwie in Villingen den Marathon und so, aber so wirklich so als nach Vorbild von Sea Otter oder den Sachen da in Großbritannien, wo du halt wirklich hinkommst, um mitzumachen, gibt's halt sonst kein Event, ne?
Ja, na gut, Villingen hat schon auch viel, wo du mitmachen kannst, aber irgendwie fand ich die. Also gerade dieses Flohmarktartige, so dieses, das war ja wie so ein Outlet-Center, sag ich mal. So kann man es vergleichen, so ein Bike-Outlet-Center mit Event. Vielleicht hätte man die Idee weiterspinnen können, dass man sagt, ey, wir machen da noch so einen privaten Flohmarkt dran und so. Keine Ahnung. Ja. Aber letztendlich, wenn die sich genug Gedanken gemacht haben, dann müssen wir jetzt eigentlich nicht noch tiefer reingehen. Ich glaube, die von Raceman wissen, was sie da tun. Das sind ja auch Profis in ihrem Geschäft. Und wenn die sagen, läuft dies ja nicht, dann läuft es dies ja nicht. Und deswegen läuft es dies ja nicht.
Ja, dann läuft es wohl nicht.
Nee, läuft nicht. Schade.
Oh, wär ich dann 2027 wieder.
2027 genau. Greifen wir wieder an. Was aber läuft, da weiß ich jetzt keine Details. Ich glaube, da ist direkt so ein Gravel-Event reingesprungen. Und wer sich für Gravel interessiert, muss da mal.
Im letzten Jahr haben sie ja auch schon versucht, Gravel irgendwie zu machen. Ja. Bei Gravel Master. Da haben sich, glaube ich, zwei Leute angemeldet. Deshalb ist das nicht, hat das nicht stattgefunden.
Ja, ich glaube, die typische Dirtmaster-Crowd, die ist so weit von Graveln weg wie sonst was. Und aber dadurch, dass es jetzt komplett separat ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich glaube, das ist, wie hieß dieses Festival in Aachen nochmal? Three Rides. Ich meine, das wäre so ein Ableger vom Three Rides Festival, wollen wir in Winterberg auch machen. Aber schlag mich nicht, wenn es nicht so ist.
Ja. Okay, so bevor ich jetzt hier einschlafe.
Ja, geh du mal wieder an die Dialyse, hau dir eine Ibo rein und dann hoffe ich, dass du bald wieder auf dem Dampfer bist. Und
ich knall mich jetzt hier nochmal voll mit allem Möglichen und dann geht's bald hier wieder los.
Alles klar.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ja, ich sehe schon, du musst auch noch hier, bei dir kommt auch der Schornsteinfeger die Woche.
Wer sagt das?
Nee, du hattest gerade einen Schornsteinfeger-Zettel in der Hand, oder?
Ja, den das ist geil. Ja, genau, ich zeige ihn dir nochmal. Bei uns wurde ein Paket zugestellt, ohne Absender, also Empfänger ja schon. Das ist nämlich dieser Schornsteinfeger hier, aber ganz andere Stadt. Und da waren 50 von diesen Blöcken drin und wir wollten die nicht einfach wegschmeißen. Und jetzt nehme ich dieses Schmierpapier. So.
Ja.
Okay. Also wer einen Schornsteinfegerzettel als Schmierpapier haben will, würde ich gegen Selbstkostenanteil, also Porto, abgeben. Da haben wir nämlich richtig viele von.
Sehr gut.
So.
In diesem Sinne,
Tobi, ich wünsche dir was. Ich wünsche dir auch was und wir hören uns die Tage.
Genau. Tschüss. Ciao, ciao.
Arrivederci.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.